Am Telefon begrüße ich Professor Dr. Thomas Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Schönen guten Tag, Professor Henning.
Guten Tag.
Das Very Large Teleskop hatten wir schon mehrmals in der Sendung gehabt, aber Europa baut ein noch größeres astronomisches Gerät, ein Spiegelteleskop, was seinesgleichen so bald nicht finden wird. Wie könnte man das beschreiben, was geplant ist?
Also zunächst fragt man sich ja, warum Astronomen überhaupt ein größeres Teleskop bauen müssen. Und das kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei der Regentonne. Wenn man die Regentonne größer macht, dann kann man mehr Regen sammeln, und wir sammeln natürlich keinen Regen, sondern wir sammeln Licht und Photonen. Und je größer man das Teleskop macht, umso weiter kann man in den Weltraum hineinschauen, weil wir immer empfindlicher werden. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, der auch wichtig ist. Wenn ein Teleskop größer wird, dann kann man auch Objekte besser auflösen. Also wenn man nicht weit von Erfurt nach Jena fährt, dann wird man dort an der Hauptstraße ein Denkmal für Ernst Abbe finden, und dort wird man sehen, dass die Auflösung immer besser wird, je größer der Spiegeldurchmesser eines Teleskops wird.
Es arbeitet im optischen Bereich und im infraroten Bereich, jedenfalls so die derzeitige Planung. Es war mal angedacht, dass 42 Meter Spiegelfläche geschaffen werden sollen. Jetzt ist es etwas weniger geworden. Warum eigentlich?
Ja, Projekte müssen natürlich auch in dem Kostenrahmen bleiben, und wir haben lange darauf gewartet, dass Brasilien der europäischen Südsternwarte beitreten würde und damit auch das 42 Meter Teleskop ermöglichen würde. Das hat sich immer weiter verzögert, und wir wollen jetzt aber einfach anfangen. Und das Anfangen, was auch in einem Meeting des ESO-Councils, des Councils der Europäischen Südsternwarte im Dezember beschlossen wurde, das kann halt in dem Kostenrahmen zunächst erstmal nur ein 39-Meter-Teleskop schaffen. Aber ich würde sagen, das ist noch so ein Riesenschritt zwischen den 8 Metern, die wir gegenwärtig haben, zu den 39 Metern, dass wir damit ganz tolle Wissenschaft machen können.
Spiegelteleskop in der traditionellen Art waren zum Beispiel das Mount Palomar mit über 5 Metern oder in Russland mit 6 Metern Einzelspiegel oder in Tautenburg der 2 Meter Spiegel oder 2,5 ganz sogar. Die waren aus einem monolithischen Block gegossen. Das geht aber bei diesen Dimensionen nicht mehr. Wie hat man sich das hier vorzustellen?
Die Teleskope, so wie in Tautenburg oder die älteren wie in Mount Palomar, die waren sozusagen aus einem Spiegel gefertigt, und um sich nicht zu verbiegen, war der Spiegel relativ massiv. Und das bedeutet natürlich auch, dass er extrem schwer wird. Und irgendwann muss man natürlich diesen ganzen Spiegel den Sternen nachführen, und dann kommt man an seine Grenzen. Das VLT, das 8-Meter-Teleskop, hat das so gelöst, dass man den Spiegel relativ dünn macht und dann auf der Rückseite kleine Stempel anbringt, die ihn sozusagen in Form halten. Also man nennt das aktive Optik. Aber diese Technik, die stößt auch an ihre Grenzen, wenn man noch zu größeren Spiegeln übergeht, und deshalb baut man ganz große Teleskope in einer sogenannten Wabentechnik. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie die Bienenwaben, so sieht die Struktur auch aus, und macht sozusagen kleinere oder produziert kleinere Teile. Das Problem ist natürlich dann, dass man diese kleinen Teile gegeneinander sehr exakt ausrichten muss, und da liegt dann die Kunst darin.
Eines der Hauptprobleme bei Spiegelteleskopen ist die Luftunruhe, die man mit der adaptiven Technik praktisch versucht auszugleichen. Das bedeutet, dass man die Spiegel nachkorrigiert, und das in relativ schneller Zeit. Nun kann ich mir aber vorstellen, dass bei so einem riesigen Instrument das Ganze viel, viel komplizierter wird, dass man viel, viel mehr Technik braucht. Wie schaut es damit aus?
Ja, vielleicht sollte man erst kurz sagen, was die adaptive Optik eigentlich macht. Also man muss sich vorstellen, das Licht kommt aus den Tiefen des Weltalls, ist eine ganz ebene Welle, und sozusagen auf den letzten paar 1000 Kilometern durch die Erdatmosphäre wird es halt ganz doll verbogen, und das äußert sich darin, dass dann die Bilder ganz schlecht werden und man nicht die Auflösung bekommen kann, die eigentlich das Teleskop theoretisch hergeben würde. Und um das zu korrigieren, benutzt man diese adaptive Optik, die die Wellenfront wieder hinbiegt, und man macht das dadurch, dass man einen Spiegel nimmt, der aber nicht der große Hauptspiegel ist, sondern ein kleinerer Spiegel ist. Im Fall des ILT, klein heißt er immer noch, fast ein Meter. und den sehr schnell bewegt. Und man kann sich dann vorstellen, dass das eine riesen technologische Herausforderung ist, weil man einen doch relativ großen Spiegel, fast so groß wie das Teleskop in Tautenburg, ganz schnell bewegen muss. Und man muss sozusagen auch eine sehr hohe Computerleistung haben, um die Korrekturen auszurechnen. Also das ist sowohl für die Verarbeitung der Daten eine hohe Herausforderung, aber auch für die Technologie, solche adaptiven Sekundärspiegel, wie man sie nennt, zu bauen. Solche Sekundärspiegel gibt es schon. Zum Beispiel betreiben wir ein Teleskop, das Large Binocular Telescope in Arizona, zusammen mit Kollegen aus den USA, wo es so einen Spiegel gibt, aber der ist viel kleiner, der ist vielleicht 30 Zentimeter groß. Das heißt, das ist ein Riesensprung und das ist auch ein Risiko bei dem Projekt.
Jetzt frage ich mich natürlich, oder das werden sich vielleicht auch die Hörer fragen, wir haben im Weltraum das Hubble-Teleskop und geplant ist das James-Webb-Teleskop, das von der Finanzierung her etwa so geplant war bei 3 Milliarden Dollar und da es sich alles verschoben und verteuert hat, wird eines Tages bei vielleicht 8 Milliarden oder noch mehr liegen. Während Ihr Teleskop ja letzten Endes schon fast zum Schnäppchenpreis zu haben ist, denn geplant sind jetzt erstmal Kosten von 1 Milliarde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wäre es da nicht günstiger, auf der Erde zu bleiben?
Ja, das kann man sich natürlich immer fragen, aber das James Webb Space Teleskop, an dem ich auch selber beteiligt bin, ist tatsächlich ein sehr teures astronomisches Projekt. Aber die Erklärung, warum man in den Weltraum gehen muss, ist eigentlich relativ einfach, weil bestimmte Wellenlängen von der Erde schlichtweg nicht zu beobachten sind. Die Erde lässt diese Wellenlängen nicht durch. Und wenn man in das weitere Infrarot gehen will, zu längeren Wellenlängen, zum Beispiel zu einer Wellenlänge von 20 Mikrometern, dann kann man das von der Erde nur sehr schwer beobachten oder gar nicht beobachten. Und das James Webb Space Telescope ist trotz der hohen Summe, ist ja nur in Anführungsstrichen ein 6-Meter-Teleskop im Weltraum. Da sieht man, die Sammelfläche ist viel geringer und die Auflösung ist auch geringer. Aber auf der anderen Seite ist die Empfindlichkeit viel höher, weil man halt doch außerhalb von der Atmosphäre ist. Also die beiden Projekte sind sehr komplementär. Und man wird sich natürlich auch fragen, gut, die haben jetzt am Anfang die 1 Milliarde geschätzt, werden sie nicht am Ende auch bei 4 Milliarden liegen. Aber dazu muss man sagen, dass wir sehr viel getan haben im Vorfeld, um diesen Preis wirklich genau zu untersuchen. Und wir haben jetzt gerade ein anderes großes astronomisches Projekt abgeschlossen, ALMA. Und das ist genau im Kostenrahmen geblieben. Und da sind wir eigentlich auch sehr stolz drauf.
Was wird man jetzt speziell an Neuigkeiten erfahren? Was wird untersucht mit diesem neuen Gerät, was höchstwahrscheinlich etwa in 10 Jahren in Betrieb gehen wird?
Es gibt vielleicht 3 Dinge, die man nennen sollte. Solche Teleskope sind natürlich zunächst mal Entdeckungsmaschinen. Dadurch, dass man in ganz neue Dimensionen vordringt, wird man vieles entdecken, was ich Ihnen heute gar nicht vorhersagen kann. Also das Überraschende ist meistens das Spannendste. Aber was wir wirklich anschauen wollen, ist auf der einen Seite die Atmosphäre von erdähnlichen Planeten. Das können wir also dadurch tun, dass wir Spektroskopie mit hoher Auflösung betreiben und dann die Atmosphären tatsächlich spektroskopieren. Das wird ein großes Ziel des ILTs sein. Vielleicht finden wir da sogar Sauerstoff, wenn wir Glück haben, wenn wir ein gutes und nahes Objekt haben. Das zweite große Ziel ist herauszufinden, wann das Licht in das Universum gekommen ist. Man will also sehr weit zurückschauen zu hohen Rotverschiebungen, die Kinderstube des Universums, wo die ersten Sterne entstanden. Und das dritte Ziel ist herauszufinden, wie eigentlich Sterne entstehen und wie sie die Entwicklung von Galaxien beeinflussen. Also wir wollen zum Beispiel herausbekommen, wie unsere eigene Galaxie entstanden ist, aber auch wie Galaxien insgesamt entstanden sind. Das sind vielleicht die 3 großen Themen, warum wir solch ein Teleskop überhaupt bauen.
Und wann wird es zum ersten Mal losgehen? Die Bauarbeiten haben hier schon längst begonnen.
Die Bauarbeiten haben begonnen. Es ist so, dass der Platz für das Teleskop seit einigen Jahren ausgesucht ist. Das ist im Norden von Chile, nicht weit von dem Platz, wo auch das Very Large Telescope der ESO steht. Die Straße wird gegenwärtig gebaut. Der Berg muss an der Oberfläche natürlich in eine Plattform verwandelt werden. Das ist alles schon unterwegs. Die Instrumente für das erste Licht haben sozusagen ihre Konstruktionsphase auch schon begonnen. Ich habe gerade heute noch ein Meeting mit Kollegen, wo wir unser Instrument besprechen werden. Und der größte Auftrag, nämlich der für die Spiegelzelle und die Kuppel, der wird noch im nächsten Jahr, Ende des nächsten Jahres, an die Industrie herausgehen, sodass es wirklich jetzt richtig losgeht.
Die sechseckigen Einzelsegmente werden 798 Teile sein.
Ja.
Ist eventuell ist möglich, wenn man weiter in Zukunft vielleicht Geld dann noch zur Verfügung hat, dass das Ganze erweitert wird?
Also gegenwärtig ist es so, um in dem Geldrahmen zu bleiben, haben wir sozusagen einen inneren Ring aus dem Teleskop herausgenommen, und zwar den inneren, deshalb, weil der einfacher zu fertigen ist. Die äußeren Ringe sind viel schwieriger nachzurüsten. Und wir denken immer noch, dass es eine zweite Phase des ILT gibt, wo man den inneren Ring nachrüsten kann, sodass wir uns diese Option auch offen halten. Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die Interesse haben, der Europäischen Südsternwarte beizutreten. Wir hoffen immer noch, dass auch Brasilien diesen Prozess abschließt. Und dann könnte man das Teleskop so wie ganz ursprünglich geplant aufbauen. Die Außensegmente hinzuzufügen, das geht leider nicht. Da ist sozusagen die gegenwärtige Konstruktion dann so, dass das nicht erlaubt. Aber ich denke, wir kriegen eine fantastische Maschine und wir sind dem Steuerzahler sozusagen extrem dankbar, dass wir mit einem solchen Teleskop in die Weiten des Weltalls vorstoßen können.
Letzten Endes wird es auch zurückwirken auf die Wirtschaft, denn hier wird auch im technologischen Bereich Neuland betreten.
Also es ist immer so, dass die astronomischen Teleskope extrem hohe Anforderungen stellen. Und ich kann vielleicht einfach mal zwei Beispiele geben. Ein Beispiel war, dass wir vor Jahren ein sehr, sehr schweres Instrument an ein Teleskop bringen wollten und die optische Bank einfach viel zu schwer war. Die optische Bänke werden normalerweise aus Stahl gefertigt. Und wir haben mit einer mittelständischen Firma diese optischen Bänke durch ein Kohlenstoffverbundfasermaterial ersetzt, wie man es manchmal bei Rennrädern sieht. Dieses Material ist auch sehr stabil, aber ist halt im Unterschied zu Stahl extrem leicht. Und unterdessen verkauft diese Firma diese optischen Bänke in alle Welt und hat ein neues Geschäftsfeld. Und ich glaube, das gibt es viele Beispiele, die sozusagen aus unseren Anforderungen kommen. Eins, was immer wieder erwähnt wird, was vielleicht unterdessen ein bisschen langweilig ist, aber jeder weiß, dass er zu Hause seine Ceradurplatte hat und dieses Ceradur, dieses Glas, ist zunächst bei Schott hergestellt worden, weil es halt astronomische Anforderungen für Teleskope gab, leichtes Glas, was sich wenig ausdehnt und nicht kaputt geht, herzustellen. Und der Name Schott ist schon gefallen, sehe ich einen der Kandidaten für die Herstellung dieser Spiegelelemente.
Sie erwähnten Ausdehnung des Materials. Das ist ja letzten Endes auch ein Problem für so ein Teleskop, denn der Spiegel darf sich hier nicht verzerren. Welche Anforderungen wurden da gestellt, dass die Temperatur auch konstant bleibt für den Spiegel?
Also die Temperatur kann man nur natürlich in gewissen Rahmen konstant halten. Also durch die Kuppel und Belüftungssysteme wird natürlich dafür gesorgt, dass es schon, wenn die Nacht beginnt, man nicht mehr hohe Temperaturen in der Kuppel hat. Aber trotzdem kann man das nur in bestimmten Bereichen kontrollieren für so einen riesigen Spiegel. Das heißt, das Spiegelmaterial selbst darf sich halt nur sehr wenig ausdehnen. Und Sie hatten vorhin den 6-Meter-Spiegel in Kaukasus genannt. Der hatte genau das Problem, dass es sich also extrem lange ausdehnte. Das heißt, also wenn sie abends die Kuppel aufgemacht hatten, mussten sie erstmal 4 Stunden warten, bis dieser Spiegel zur Ruhe kam. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Dann würden wir ja die halbe Nacht verschenken. Das heißt, das Material muss auch so beschaffen sein, dass es sich eben nicht ausdehnt, trotzdem es Temperaturunterschiede gibt.
Wann werden wir die ersten Bilder voraussichtlich bekommen von diesem neuen Teleskop?
Ja, leider muss man bei solchen astronomischen Projekten immer etwas Geduld haben. Das erste Licht ist für das Jahr 2026 geplant. Wenn die Brasilianer noch beitreten würden, dann können wir das noch auf 2024 verlegen. Aber so ein Teleskop ist vielleicht sogar komplexer als der Berliner Flughafen. Und an dem baut man immer noch. Aber ich denke, die Astronomen sind dafür bekannt, dass sie ihre Projekte in der Zeit auch abliefern. Und ich denke, 2026 sollten Sie vielleicht nochmal wieder anrufen.
Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Ich hoffe, dass ich dann noch zur Verfügung stehe.
Ja, ich natürlich auch.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben. Und ich drücke die Daumen, dass alles einigermaßen reibungslos stattfindet.
Ja, vielen Dank, vielen Gruß, viele Grüße in meine Heimat Thüringen. Es war sehr schön, mit Ihnen zu reden.
Dankeschön.